Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung Sie zu Hause und herzlich willkommen meine Gäste hier im Studio. Wir sprechen heute nicht nur über die Themen dieser Woche, sondern wir reden über die Schlagzeilen und auch über die Menschen des Jahres.
Feindbild Auto. Die Klimadebatte setzte 2019 VW, Daimler und Co. gewaltig unter Druck. Ist die Zukunft der deutschen Autohersteller bedroht? Gleich zu Gast der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, Herbert Diess. Vor genau einem Jahr flog einer der größten Medienskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte auf. Der gefeierte Spiegelreporter Klaas Relotius entpuppte sich als Betrüger. Wie er dem Fälscher auf die Schliche kam, dazu im Studio Juan Moreno. 2019. Über die Gewinner und die Verlierer, über die prägenden Figuren, über die Köpfe des Jahres diskutieren die Theologin und Ex-Landesbischöfin Margot Käßmann, die frühere CDU-Ministerin und Weltkolumnistin Christina Schröder sowie TV-Journalist Friedrich Küppersbusch.
Ganz genau. Und damit wollen wir auch gleich beginnen mit einem Blick zurück in dieses Jahr, das jetzt gerade zu Ende geht, das besondere Momente vermutlich hatte, Frau Schröder, der Rücktritt von Andrea Nahles. Man erinnert sich kaum daran, wann der war. Wer war in diesem Jahr zur Mitte? War das für Sie ein Moment, den Sie als besonders empfunden haben?
Ich habe das ehrlich gesagt persönlich extrem bedauert, weil ich fand, dass Andrea Nahles eine Vorsitzende war der SPD, die das mit unglaublicher Leidenschaft gemacht hat, mit Authentizität. Ich finde, man hat ja auch angemerkt, wie sie da teilweise gekämpft hat. Und ich hatte dann auch das Gefühl, da wird die SPD aber schauen müssen, ob sie noch so eine leidenschaftliche und starke Vorsitzende so schnell wiederfindet. Und ehrlich gesagt, die Frage stelle ich mir immer noch.
Kennen Sie, Herr Küppersbusch, viele CDU-Politiker, die das bedauern, dass Frau Nahles gegangen ist?
Nein, ich bin jetzt erstmal ein bisschen traurig, dass ich nicht auch den Andrea Nahles Solidaritätsblazer angelegt habe heute. Teil das aber in der Sache, also gerade da, wo das Feuilleton und die Intellektuellen gesagt haben, ach, die hat Pippi Langstrumpf gesungen und die hat so eine Platschkuh-Terminologie, die wird ja wahrscheinlich auch für Kirmes verstanden. Was muss einer Sozialdemokratin auch für Kirmes verstanden werden? Mhm. Sie hat auch, das, wo man jetzt Witze drüber macht, starke Familiengesetz, gute Kita-Gesetz, also im Brandhaus noch als Generalsekretärin tatsächlich Seminare abgehalten, wie werden wir wieder verstanden. Mhm. Und der dann mal den Thron so hübsch anzufeuern, dass sie sagt, ey, mobben kann ich mir auch alleine, ist traurig.
Mhm. Ist das Mobbing gewesen, Frau Käßmann? Ist das so ein Tiefpunkt gewesen der politischen Kultur Ihrer Meinung nach?
Also mir ging es auch so, dass sie mir in dem Moment leid tat. Aber man hat, glaube ich, auch ihren Ärger und ihren Zorn gespürt. Das konnte ich nachvollziehen. Wenn alle ständig an jemandem rummeckern, aber keiner sagt, wie er es wirklich besser machen kann, ist das ein schwieriger Moment. Und ich habe sie auch so empfunden, leidenschaftlich für ihre Sache kämpfend.
Mhm. Momente des Jahres, Herr Küppersbusch, es gab dieses Strache-Video. Also der Minister in Österreich und FPÖ-Chef in Ibiza wird reingelegt und redet sich um Kopf und Kragen. War das ein Höhepunkt für Sie oder ein Tiefpunkt?
Ja, es war schon extrem erfrischend. Es war eigentlich eine positive Überraschung, dass die doch noch in der Lage sind, sich selber abzuschießen, weil wir ja im Moment über solche Tyrannentypen, solche selbstgefälligen Egomanen und Populisten nachdenken, ja, hilft denn gegen die gar nichts. Doch, macht dem Esel das Eis und er legt sich auf die Fresse. Wenn wir ehrlich sind, ist es ein Höhepunkt des Jahres 2017, denn dieses Video lag 2 Jahre im Schrank. Und wenn die Macher, wer immer es gewesen sein mag, Mumm gehabt hätten und hätten es 2017 rausgeschoben, hätte es diese Regierung nie gegeben. Vielleicht müssen wir an der Stelle auch noch mal über Schutz für Whistleblower nachdenken.
Ja, aber ist es denn wirklich so, dass man mit politischen Mitteln dann, Frau Schröder, diese Art von Politikern nicht beikommt, sondern man muss sie reinlegen, man muss sie überführen, man muss sie heimlich filmen?
Nee, das finde ich nicht. Also ich finde schon, bei aller, ehrlich gesagt, auch ich habe das mit einer gewissen Freude, mit einem gewissen Schmunzeln gesehen und finde auch, da hat es jemanden getroffen, der halt auch offensichtlich so blöd war, sich drauf einzulassen. Und dennoch, finde ich, war die Art, was man da gemacht hat, die war nicht in Ordnung. Und nach wie vor würden mich auch die Hintergründe interessieren.
Mhm. Werden wir die jemals erfahren? Weiß man nicht.
Wahrscheinlich nicht, oder?
Es ist ja strafbar, hat der Frau Schröder auch recht. Also das ist eine Sammlung von Straftaten, von Urkundenfälschung, von Bruch der Vertraulichkeit, Bruch der Wohnung, illegal mitgedreht, illegale Audio, illegale Videoausschnitte. Und jedes Gericht müsste sagen, ist die Straftat, die hier bewiesen wird, schlimmer als die Straftaten, die ihr begangen hat. Dumme Sache, der macht alles Mögliche, Strache und Gudenus, nur begeht keine Straftat.
Und daneben steht ein ganz junger Kanzler, der offensichtlich Frau Schröder dann alles richtig gemacht hat. Sebastian Kurz, der Kanzler Österreichs, der dann am Ende dann auch die Wahl dann wieder gewonnen hat, obwohl er derjenige war, der die FPÖ erst in die Regierung geholt hat.
Also ich finde aber trotzdem, für mich ist Sebastian Kurz schon einer der Gewinner des Jahres. Denn er hat, manche haben ja da vorher geunkt, ob er denn jetzt wirklich konsequent reagieren wird. Er hat konsequent reagiert, er hat gesagt, genug ist genug. Hat dann einen, finde ich, pointierten Wahlkampf geführt und hat es geschafft, dass die FPÖ sich dezimiert hat. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich finde schon, dass auch jetzt meine Partei, die CDU, da ganz genau hinschauen sollte, wie man einen Wahlkampf führt, wo man sich ganz klar von rechts außen abgrenzt, aber dennoch die Themen aufnimmt. Ich finde, in Deutschland hat das Michael Kretschmer in diesem Jahr auch ganz gut hinbekommen.
Der jetzt
in Sachsen, der sächsische Ministerpräsident. Denn das wäre eigentlich das, was ich mir jetzt auch quasi als Staatsbürgerin wünschen würde, dass die SPD, die CDU, auch die Grünen und die FDP wieder stärker würden und die Ränder schwächer würden. Mhm. Aber dafür sind es weder meine Partei noch die SPD im Moment dazu so recht in der Lage.
Also brauchen wir einen kurzen Deutschland. Herr Küppersbusch, sind Sie auch so ein Fan?
Naja, also die CDU müsste sich erstmal entscheiden, ob sie Nazis aufnimmt. Das war ja dann am Ende dieses Jahres nochmal ein Thema, dass man da jemanden, ich weiß nicht, ob die jetzt mit Edding über die Hakenkreuz-Tätowierung von den Burschen gehen. Also gerne, stimme ich Ihnen zu, klare Kante. Das, was mir ein bisschen Angst macht im österreichischen Beispiel, ist diese wabernde Debatte. Gut, die haben 20, 30 Jahre Vorsprung mit rechtsextremistischen Parteien. Aber das Einzige, was wirklich jemals geholfen hat, wenn man denn diese politischen Auffassungen nicht teilt, war, hol sie in die Regierung. Dann hat sich erst die Haider-FPÖ zerlegt und jetzt waren sie wieder in der Regierung, jetzt hat sich die Strache-FPÖ zerlegt. Und zu sagen, Mensch, Annegret, koalier doch mal mit dem Gauland.
Nein, Annegret, mach es ähnlich wie Kurz mit klaren Positionen, damit also die Leute nicht an die Ränder getrieben werden, sondern auch das Gefühl ein bisschen bei der CDU verstanden
werden. Das heißt Kurzstrecke, der Weg, den Kurz gegangen ist, erstmal mit denen zu koalieren, nein, den würden Sie gerne überspringen. Und direkt Schwarz-Grün.
Den lassen wir weg.
Direkt Schwarz-Grün, ja. Okay.
Das wird dann wieder wahrscheinlich ein Thema fürs nächste Jahr. Aber dann sind wir bei Grün und das ist eine Farbe, die in diesem Jahr wahrscheinlich auch eben, ich weiß nicht, durch vielleicht auch viele Momente des Jahres, aber ein Moment ist, glaube ich, ganz vielen in Erinnerung. Das ist diese 16-Jährige, die in New York zur UNO-Konferenz reist und dann in einer Pressekonferenz, ja, die Welt, wie soll man das sagen, Frau Kessmann, anschreit, Greta, die da steht und sagt, how dare you? Hat sie das berührt, begeistert?
Nein, begeistert hat es mich nicht. Ich muss sagen, mir tat in dem Moment die 16-Jährige ein bisschen leid, weil ich gedacht habe, das ging zu weit. Und ich denke, das hat viele auch ein Stückchen erschreckt, weil da so viel eigene Verzweiflung auf einmal kam, auch so viel Last, die da auf ihr liegt. Ich finde, sie hat viel angestoßen. Ich finde wichtig, dass diese Klimadebatte geführt wird. Aber jetzt sage ich mal, inzwischen bin ich Großmutter, aber ich habe auch 4 Töchter großgezogen. Und als die 16 waren, weiß ich, wie labil 16-Jährige noch sind. Und sie hat sich in dem Moment auch um viele Sympathien, denke ich, geredet. Aber mir kam es eher so vor, dass sie völlig überanstrengt und völlig unter Druck steht.
Mhm. Und wird das vielleicht das Jahr sein, in dem uns in Erinnerung bleibt, dass die junge Generation vor allem die Politik vor sich hergetrieben hat? Kann das etwas sein, was unterm Strich übrig bleibt aus diesem Jahr?
Also ich hoffe das und ich muss sagen, ich habe mich auch gefreut, weil ja ganz oft von den Alten gesagt wird, ach, die Jungen sind überhaupt nicht mehr interessiert an der Politik. Es geht ja nicht nur um Greta, sondern ich habe viele junge Leute gesehen, gehört, bei denen ich gedacht habe, Donnerwetter, das kam kompetent rüber, das kam klar, das war reflektiert. Die hatten sich ihre Dinge erarbeitet, ihre Hintergrundwissen und waren nicht so schnell vom Tisch zu wischen nach dem Motto, ihr wollt ja nur freitags nicht zur Schule gehen. So wurde es ja anfangs lapidar gesagt. Die kämpfen wirklich für ihre Sache. Ich muss sagen, ich habe jetzt die Befürchtung, dass sie ganz bitter enttäuscht sein könnten, wenn sich nichts bewegt in der Klimafrage, wenn sich in Madrid so wenig bewegt hat. Die Enttäuschung wäre schlecht.
Was wird denn aus enttäuschten Jugendlichen?
Ja, das könnten natürlich politikverdrossene Jugendliche werden und das wäre schlecht. Also deshalb, finde ich, müssen sie jetzt auch sehen, dass sie was bewirken mit ihren Protestaktionen.
Sind Sie ein Fan von Greta, Sie beiden?
Also Schröder,
das Gesicht.
Also ich finde, man muss, es ist
Time,
ja bemerkenswert.
Time Magazine hat sie zur Person des Jahres.
Ja, und also wenn man sieht, wie sie da am Anfang einsam saß und was das jetzt für eine weltweite Bewegung ist, dann ist das absolut bemerkenswert. Mein Problem bei Greta ist, sie ist halt eben eine 16-Jährige, sie will wahrscheinlich ja auch, dass man sie als Erwachsene quasi auf Augenhöhe wahrnimmt. Wenn ich das tue, dann stelle ich da doch einiges an Fanatismus fest und auch an Einseitigkeit. Und bei der ganzen Bewegung Fridays for Future und noch mehr bei der radikalen Variante bei Extinction Rebellion ist mein Problem, dass oft der Klimaschutz nach vorne geschoben wird, aber im Grunde oft die Systemfrage gestellt wird. Entweder unser marktwirtschaftliches System in Frage gestellt wird oder sogar unser parlamentarisches System in Frage gestellt wird und gesagt wird, das geht uns alles zu langsam und wir brauchen ganz neue Formen. Und bei beidem würde ich sagen, wir werden nur weiterkommen mit unserem marktwirtschaftlichen System, weil nur das Lösungen generieren wird, und mit unserem parlamentarischen System, weil nur das die Leute mitnimmt.
Die Radikalität, Herr Küppersbusch, Entschuldigung, das ist ein Applaus. Die Radikalität der Jugend, muss das sein?
Also die Jugend hat recht, die Erwachsenen haben Interessen. Politik ist der Ausgleich von Interessen.
Mit recht haben. Mal, die Jugend hat recht.
Naja, natürlich haben die recht. Also die laufen ja mit inzwischen 26.000 Wissenschaftlern, die sich alle so aus der Kutte schütteln können, rum. Nur eine Gesellschaft findet sich, indem sie Interessen ausgleicht. Und das ist, glaube ich, das, was Sie auch gerade meinten. Ursula von der Leyen zum Beispiel sagt, wir brauchen diesen Deal und wir zeigen jetzt der Welt, dass wir toll Geld verdienen können, indem wir klimagerechte Industrie machen. Damit ist noch nicht gesagt, wenn das nicht klappt, hören wir auf und ziehen in die Höhle zurück, sondern das ist noch eine Idee, die sich von dem abwendet, was zum Beispiel die Klimaaktivisten sagen, sofort alles ausmachen. Und da stehen wir jetzt vor einer ganz entscheidenden Prüfung, nämlich können wir überhaupt nachgeben Leuten, die sagen, so, wir haben recht und wir diskutieren nicht. Das ist ja bei Greta noch ganz kuschelig, aber wenn ich mir das Gleiche von rechts vorstelle, wird mir schlecht. Das ist nicht Politik.
Okay.
Ein zweiter Punkt vielleicht noch. Und das ist nicht. Es ist wahrscheinlich Politik, aber es ist nicht Demokratie. So, ein zweiter Punkt. Wenn man sich jetzt an der jungen Generation, die zu uns immer sagen, okay, Boomer, ich glaube, das ist die neue Wendung für
Babyboomer, sind Sie das?
Nee, okay, Boomer sagen die. Also die sagen zu uns Babyboomern, wir haben unseren Eltern gesagt, oh, der Opa erzählt vom Krieg. Und wenn ich jetzt so reden halte, sagen die okay, Boomer. Was ich nur sagen möchte, ist, die Person, das fasst einen einfach an. Also da haben Sie auch gerade mein Herz berührt, Frau Kessmann, weil man denkt, eine 16-Jährige, wie war ich mit 16 drauf? Wie sind meine Kinder in dem Alter drauf? Rudi Dutschke, Daniel Cohn-Bendit, Joschka Fischer, Alice Schwarzer, viele große Bewegungen brauchen eine Figur, in die sich das prämiert, die ziehen den Karren eine Zeit und dann lasst sie bitte in Ruhe. Also der eine ist ermordet worden, Fischer erzählt heute das Gegenteil von dem, wofür er bekannt geworden ist, Alice Schwarzer vorbestraft
ist noch für Schlag. Ist noch da, wo
vieles von dem Alten schon immer war.
Ja, aber die waren früher hatte sie immer was gegen Steuerkriminalität, das sieht sie inzwischen entspannter. Also lass den Leuten dann irgendwann auch wieder ihr Leben. Und das ist das Gefühl, das man hat bei einer
16-Jährigen. Lass den Leuten wieder ihr Leben. Frau Schröder, die junge Generation, weil die CDU hat ja von denen, die so ein bisschen abfällig über die Eltern reden, hat eine super Erfahrung dieses Jahr gemacht. Da kam der Kerl mit der blauen Tolle, Rezo, auf YouTube, hat ein 50-minütiges Video hochgeladen mit dem schönen Titel Die Zerstörung der CDU. Inzwischen haben das, wir haben es gerade nachgeguckt, 16 Millionen angeklickt und die CDU war sprachlos. Kein Wort mehr, keine Kommunikation mit der jungen Generation.
Ja, das hat uns kalt erwischt, das hat ja jeder gemerkt. Und das war natürlich ziemlich blamabel, dass das so gelaufen ist. Mein Gefühl war, dass man quasi wegen des Mediums YouTube, wegen des Typus Influencer irgendwie gedacht hat, man müsse jetzt das Rad völlig neu erfinden. Ich würde sagen, auf das Medium kommt es gar nicht so an.
Wieso
hat einige Thesen gebracht, die waren überwiegend, würde ich sagen, hat die CDU darauf sehr gute Antworten. Das waren überwiegend aus einer linken Weltanschauung heraus vorgetragene Thesen. Da können wir doch was zu sagen und unsere Weltanschauung entgegensetzen. Aber wir waren völlig geplättet und haben das damals nicht hinbekommen.
Warum? Aber wenn man jetzt nicht, man versteht es ja nicht. Es gibt ja einen jungen Mann, der heißt Herr Amthor, Philipp Amthor, der hat ja ein Video gemacht.
Ja, und der ist ein kultiger Typ. Ich hätte auch sehr gern dieses Video gesehen.
Das Video
gesehen.
Hätten wir gern gesehen.
Weiß ich nicht, ich kenne es auch nicht. Aber eben, also der hätte es auch mit einer guten Selbstironie und auf eine reflektierte Art und Weise hätte er eine Antwort dagegen gesetzt. Und dann können sich die Leute eine Meinung bilden. Wir haben es damals nicht geschafft, aber schauen Sie jetzt, als der CDU das C geklaut wurde, da finde ich, hat die CDU wesentlich besser reagiert und hat es geschafft, daraus auf Twitter ein selbstironisches Event zu machen. Also wir lernen.
Mhm. Ich habe also erstens, das Video hatte 700.000-800.000 Aufrufe bei YouTube, dann kam die Reaktion von Annegret Kramp-Karrenbauer und dann ging das Ding hoch. Also das war wirklich nochmal ein Brandbeschleuniger. Ich habe es ein paar Mal bis zum Ende geguckt, weil ich gedacht habe, da steht hinten drin bezahlt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Was kann man sich denn noch wünschen, als dass Menschen für ihre Meinungsäußerung Gebrauch machen? Die muss man dann nicht gleich mit 70 Medienkonzernen verwechseln, wie das in ihrer Partei passiert ist. Und dass junge Leute, das Schlimmste, was du auf dem Schulhof riskieren kannst, ist, guck mal, der ist uncool, der interessiert sich für Politik. Also der junge Mann hat einen riesen Wagnis auf sich genommen. Und für mich der Hipster des Jahres, in Wirklichkeit der coole Typ, der auf einen Textbeitrag von Rezo bei Zeit Online mit einem ganz entspannten Leserbrief geantwortet hat. Unser Bundeshipster Frank-Walter Steinmeier. So geht's auch. Und dieses ganz leise Antworten, sich nicht aufregen, sondern zu sagen, okay, hey, lass uns einen Dialog führen, finde ich gut.
Wer weiß, ob die junge Generation das dann wiederum in Leserbrief in der Zeit überhaupt mitgekriegt hat.
Also noch uncooler kannst du auf dem Schulhof nicht sein, als wie, ey, der chattet mit dem Bundespräsidenten. Mhm. Nie wieder eine Freundin.
Frau Käßmann.
Das galt aber immer eher für die JU.
Zu den jungen Menschen, die...
Junge
Liberale. Keine Separatdiskussion hier, die beiden.
Entschuldigung.
Zu den jungen Menschen, die in diesem Jahr die Politik angeschoben hat, muss man wahrscheinlich Kevin Kühner zählen. Der ist jetzt gerade 30 geworden. Ein junger Mann, der die SPD-Elite fast im Alleingang schubst vom Thron, könnte man sagen. Beeindruckt Sie der? Oder ist das auch so ein Uncooler, der auf dem Schulhof schon gesagt hat, ich interessiere mich für Politik?
Nein, ich denke, er weiß, was er tut. Der ist 30 Jahre alt. Wir sollten das nicht immer unterschätzen, dass 30-Jährige auch eine Meinung haben, auch reden können. Ich habe seine Rede ausschnittweise gesehen auf dem Parteitag. Der kann gut reden, der hat eine Grundüberzeugung. Und ich denke, es tut der SPD wie allen Parteien ganz gut, wenn da ein paar Junge kommen, die schubsen. Das ist der Lauf der Dinge, dass die Jüngeren dann ein bisschen anschubsen, wenn die Älteren doch ein bisschen sehr ausgewogen werden und so den Dingen ihren Lauf lassen. Also insofern, finde ich, tut er der SPD gut, kann es mehr von geben in der Politik. Meinetwegen auch Philipp Amthor, sollen ganz viele von geben.
Und dass der so die alte Regel mal einfach mal so vom Sockel gehauen hat?
Ich denke, das ist auch der Gang der Zeit, dass die Jüngeren drängeln, nachhaken und dann die alten Etablierten irgendwann mal auch einen Platz frei machen müssen. Wenn sie dann noch gefragt werden nach Erfahrung, ist gut. Aber ich finde, gibt ein altes Lied, lass doch der Jugend ihren Lauf, das stimmt schon.
Ja, das war aber eine...
hat sich Olaf Scholz auch gedacht wahrscheinlich. Insgeheim.
Das war aber schon auch alte Juso-Schule, die da quasi durchkam. Ne?
Also ist ja auch nicht schlimm, wenn er jung ist.
Nein, überhaupt. Eben. Also er hat die Jusos sind ja schon wahrscheinlich in der SPD die Truppe, die am besten mobilisieren kann. Und die haben dieses neue Vorsitzenden-Duo gemacht.
Also war es gar nicht so jung als Bewegung, sondern er hat es einfach besser nutzen können als die Jusos vor ihm, Herr Küppersbusch?
Oh, ich fand es schon... Man kann ja nicht hinter die Stirn gucken, aber wenn jemand von diesen ehrgeizigen jungen Menschen aus der Politik sagt, weißt du was, ich traue mir das einfach noch nicht zu, dann ziehe ich erstmal meinen Hut und sage, das habe ich auch schon von Leuten anders gehört, die an irgendwelchen Gittern gerüttelt haben und die Partei zerlegt haben.
Gerhard Schröder.
Alles immer.
Hat Gerhard Schröder die Partei zerlegt? Haben Sie das gerade gesagt?
Die Ergebnisse waren
ja, ich staune dieser Woche ein bisschen, wie jetzt vom Rechtsruck der SPD im Herbst dieses Jahres, vom Linksruck der SPD die Rede ist, während die Agenda-Politik oder drei große Koalitionen mit der CDU alle nicht als Rechtsruck gelabelt wurden. Mhm. Also wenn du 3, 4, 5 Rechtsrucks machst und machst dann mal einen Linksruck, dann hast du immer noch eine Strecke zu gehen. Ansonsten glaube ich auch, der Engländer wirft ein Handtuch auf den Liegestuhl und Kevin Kühnert den Walter Borjans auf den SPD-Vorsitz. Also kann man so machen.
Sie glauben, das ist der Platzhalter. Der Kühnert ist jetzt da und der Borjans, Walter Borjans ist jetzt da und dann kommt der Kühnert dahin.
Er hat so viel Karriere gemacht, ins Präsidium, in den Vorstand gewählt zu werden, ohne dass man sagt, boah, der ist machtgeil, der ist unsympathisch, aber doch sich eine Machtposition, eine Ausgangsposition für die Zukunft gesichert.
Ja, aber jetzt sind Sie ja trotzdem in einer ganz kritischen Situation, denn Sie wurden ja gewählt von ganz vielen in der Hoffnung, jetzt geht's raus aus der Großen Koalition. Und das ist ja im Grunde das größte Kapital der beiden neuen Vorsitzenden, auch von Kevin Kühnert, die Glaubwürdigkeit. Ich glaube, da sind jetzt sehr viele enttäuscht und sagen, ja, geht's denn jetzt ewig weiter mit dieser Großen Koalition?
Das wird sich wahrscheinlich im nächsten Jahr dann zeigen. Aber eines haben Sie jetzt schon nicht mehr haben wollen, nämlich einen Kanzlerkandidaten der SPD. Also nicht alle in der SPD, aber manche in der SPD haben gesagt, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil wir kommen sowieso nicht in die Nähe. Also wir diskutieren wir schon über den Kanzlerkandidaten oder den Kanzler, die Kanzlerin von den Grünen. Halten Sie das für eine realistische Perspektive, Frau Schröder?
Auch nach der Wahl in Baden-Württemberg, als Kretschmann Ministerpräsident wurde, seitdem ist das klar. Die sind auch ein Player, so groß oder größer als die SPD und kommen teilweise auch an die CDU ran. Ich halte, wird hier nichts ausschließen.
Herr Küppersbusch, Kanzler oder Kanzlerin? Habeck, Baerbock?
Nee, das reicht noch nicht. Ich finde es super schade, dass Lindner bei Jamaika gekniffen hat, weil wie wir jetzt sehen, ist die zentrale Aufgabe aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger die Klimapolitik. Und das wäre eine tolle Kombi gewesen. Die Grünen haben die Inhalte. Die FDP sagt, ja, da muss die Wirtschaft aber ganz viele Subventionen kriegen und die CDU kann es den Leuten erklären. Naja.
Das wäre eine Traumkombi gewesen. Das marktwirtschaftlich umgesetzt, das wäre eine gute Kombi gewesen.
Aber ich finde, wir müssen doch jetzt nicht zurückgucken, was da vor zwei Jahren war, ob der Lindner da
gesprengt hat oder
nicht. Aber jetzt einfach zu sagen, das reicht noch nicht bei Habeck oder Baerbock, das finde ich jetzt auch zu einfach. Ich weiß noch, als Angela Merkel Kanzlerin wurde, haben alle gesagt, die kann doch nicht Kanzlerin werden. Diese Frauen heute sagen alle, größte Kanzlerin aller Zeiten.
Nein, das geht mir nicht. Ich will nicht die Personen abwerten. Ja. Ich sage nur, die Umfrageergebnisse der Grünen sind der Scheinriese-Turtur aus Jim Knopf und so weiter. Je näher man kommt, desto kleiner wird er. Warten Sie es ab.
Warten wir es ab. Da bin ich mal gespannt.
Aber das Klima, das Thema ist des Jahres, das ist unbestritten. Sie haben gerade eine Kolumne am Wochenende geschrieben, habe ich gelesen. Da haben Sie sozusagen Ihre kleinen oder größeren Klimasünden auch gebeichtet, unter anderem Autofahren. Frau Kessmann, ist das jetzt schon eine Sünde?
Ich habe das ja ein bisschen ironisch auch geschrieben, weil da natürlich die Frage ist, wenn du selbst jetzt Auto fährst, 140 Kilometer, musst du das jetzt schon beichten, dass du gefahren bist? Ich habe es dann ja gebeichtet als Sünde.
Wir machen ja eigentlich die Protestanten nicht. Sie kriegen
ja eben, habe ich auch geschrieben in dem Artikel. Also eigentlich sind wir nicht so groß beim Beichten. Aber ich finde, wir müssen jetzt auch mal überlegen, wir werden nicht eine Gesellschaft sein, die völlig ohne Auto klarkommt. Mhm. Wenn Menschen auf dem Land leben, die Mobilität auf dem Land, kommen Sie mal raus. Selbst eine meiner Töchter wohnt auf einem Dorf außerhalb von Hannover. Da kommst du mit dem Bus nicht regelmäßig hin. Also wird es Autos geben. Aber dann muss doch die Politik irgendwie handeln. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum es kein Tempo 130 gibt. Da geht die Emission sofort runter. Das könnte man regeln. Mhm. Und dann wird gesagt, das ist den Leuten nicht zuzumuten. Oder der Verkehrsminister sagt, das ist Unsinn. Und da würde ich gerne sagen, wie groß ist der Einfluss der Autoindustrie? Da können Sie mit Herrn Diess ja gleich mal drüber sprechen. Also ich finde Tempo 130, das könnte die Politik machen. Das wäre schon mal ein klarer
Schritt. Glauben Sie, die verhindern das? Ja. Glauben Sie, die Autoindustrie verhindert Tempo 130? Ich nehme also das gleich mit.
Ich glaube, dass die Befürchtung ganz groß ist, und das muss man ja sagen, die Autoindustrie ist wichtig für Deutschland und für Arbeitsplätze in Deutschland, aber es muss Bewegung herkommen. Und das, denke ich, haben die Klimaaktivisten sehr deutlich gemacht. Und die Bewegung kommt nicht daher, wenn einzelne Personen 60 Kilometer Auto fahren oder nicht, sondern es muss große Lösungen geben, damit sich was ändert. Und ja, das müsste kommen von der Politik.
Also ich glaube, dass die Debatte aber auch etwas in die falsche Richtung geht. Sie ist ja jetzt ganz stark von dem Thema Verzicht dominiert. Mhm. Und ich glaube, ich halte es ehrlich gesagt für naiv, zu glauben, dass wir die Klimakrise über Verzicht in den Griff bekommen. Selbst wenn ganz Deutschland bereit wird zu verzichten, ist dann noch der Rest der Welt. Und was das bedeuten würde, und ich glaube, wenn wir auch zurückgucken auf vergangene Umweltherausforderungen, da hatten wir zum Beispiel das Ozonloch, wir hatten FCKW, wir haben nicht auf Kühlgeräte und Spraydosen verzichtet, sondern wir haben eine neue Technologie gefunden ohne FCKW. Ja. Wir hatten die schlimmen Abgaswerte, da haben wir mit dem Katalysator eine Möglichkeit gefunden, die Abgaswerte deutlich zu verbessern. Also ich glaube, ohne neue Technologien haben wir in der Vergangenheit auch schon ökologische Herausforderungen nicht gelöst, und das muss auch der Weg für die Zukunft sein.
Also lieber Technologie als Verzicht.
Also ich denke, neue Technologie ist gut. Wir müssen ja auch fragen, gibt es Alternativen zu Plastik und anderem mehr. Ich will nur mal sagen, also in der ganzen Welt ist es nicht so, dass Deutschland überall Vorreiter wäre. Ich war jetzt in Ruanda, da sind Plastiktüten verboten. Die sind staatlicherseits verboten. Also das geht auch, das kann man auch machen. Und gleichzeitig denke ich, Technologie kann viel verändern, aber die Einzelnen können eben auch was tun, und die möchte ich gar nicht rauslassen. Also wir alle können auch am Lebensstil was ändern, das glaube ich schon.
Herr Küppersbusch, 130, wird das von der Autoindustrie verhindert?
Frau Schröder, war Ihr Vater nicht Rallye-Fahrer?
Okay, das ist eine Antwort. Vielen Dank.
Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Wir wissen nicht, was über 130 ist, ob da noch was
das
ist.
Das geht gar nicht bei Ihnen auf dem Auto.
Aber Volkswagen hat, glaube ich, kein Auto, das bei 130 abriegelt, oder?
Wir fragen
Sie
fragen
dafür?
Gleich selbst. Meine Damen und Herren, jedenfalls haben wir ein paar Fragen jetzt an jemanden, der, wenn Autofahren Sünde ist, zu den Hauptsündern dieser Welt gehört, weil er ist der Chef des größten Autokonzerns dieser Welt. 660.000 Beschäftigte in etwa weltweit und etwa 300.000 davon sind in Deutschland. Und trotzdem ist es so, dass dieses Auto, das Auto an sich vielleicht ja nicht zum Verlierer des Jahres erklärt werden muss, aber doch zum Verlierer der Herzen der Klimajugend. Ich freue mich, dass der VW-Chef heute hier zu Gast ist. Herbert Diess, herzlich willkommen. Hallo Herr Diess. Ja, jetzt erstmal, das müssen Sie natürlich jetzt erstmal aufklären. Also es ist die Autoindustrie, die Tempo 130 verhindert, weil sie überall ihre Leute in den Parlamenten sitzen haben und einfach sagen, nee, machen wir nicht mit.
Nicht.
Oder wären Sie dafür für Tempo 130?
Nein, das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, wir brauchen Tempo 130 nicht. Wir werden schnell elektrisch fahren und wenn Sie es beobachten, Elektroautos fahren in der Regel langsamer. Das kostet sehr viel Reichweite, hohe Geschwindigkeiten und aus meiner Sicht wird sich das selber regulieren. Es ist nicht die Industrie, die das Tempolimit um jeden Preis verhindert, sondern die Bürger wollen dieses Stück Freiheit.
Und deswegen 50-50 drücken sich etwa mittlerweile.
Deswegen 50, drücken sich auch alle Parteien um diese Entscheidung rum.
Ja, ja, aber Sie könnten ja sagen, ob Sie es gut finden.
Ja, ich glaube, wir brauchen es nicht. Wir haben
fahren Sie 130 oder schneller?
Ja, ich fahre manchmal schon ein bisschen schneller.
Was haben Sie denn für ein Auto?
Ich habe einen Golf GT.
Ein Auto haben Sie bloß?
Nein, ich habe auch noch einen elektrischen ab.
Oh, Sie hatten mal einen Ferrari, habe ich gelesen.
Fahre ich ganz selten.
Ah, Sie haben ihn aber noch?
Ich habe ihn noch.
Ja. Also Sie haben einen Golf?
Spielt in meiner Klimabilanz überhaupt keine
Rolle. Okay, Sie haben einen Golf, Sie haben ein E-Dingens?
Ab.
Und Sie haben einen Ferrari? Und was noch?
Der selten bewegt wird.
Und was noch?
Ja, ich habe noch ein paar Motorräder. Ich bin schon Autofan. Ja.
Und Sie fahren auch ganz schnell, oder?
Ja, da wo man darf. Ne?
Ja, wo darf man noch? Also nee, wie schnell fahren Sie dann noch?
Ja, mein Gott, so dass es immer sicher ist. Ja?
Herr Diess, jetzt geh.
Na, natürlich. Ich bin.
Es erzählt ein Mann, der mit 16 auf dem Skateboard sich einen Arm gebrochen hat, weil er bei 60 Stundenkilometer sich ans Auto gehängt hat.
Mein Gott, was Sie alles wissen.
Glaube ich sofort, dass Sie völlig vernünftig fahren.
Nee, aber ich fahre schon. Ich fahre schon, glaube ich, sehr vorausschauend und sicher. Habe die höchste Schadenfreiheitsklasse, unfallfrei und habe keine Punkte. Ja?
Okay. Also, ich glaube das jetzt einfach mal. Wissen Sie, wie hoch was Ihre Blutgruppe ist? Wissen Sie das?
Nee, weiß ich nicht.
Wissen Sie den Durchschnittsverbrauch, sagen wir mal, des Dienstwagens?
Ja, des Dienstwagens ist ein Ab, der fährt elektrisch, hat 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer.
Und der Durchschnittsverbrauch?
Sie sind 15,
so,
Kilowattstunden.
Gerade nicht zugehört, ja, stimmt. Wissen Sie, dass Männer, so hat es gerade eine Statistik herausgefunden, 58% der Männer wissen ihre Blutgruppe, aber 91% der Männer wissen den Durchschnittsverbrauch ihres Autos. Warum ist es so, dass Männer immer noch mehr über ihr Auto wissen als über ihren Körper?
Na, Autos sind eben schon mehr als ein Transportmittel. Ne? Autos begeistern uns, faszinieren uns, die Marken.
Und der Körper?
Der Körper auch, aber die Blutgruppe muss man nicht immer wissen. Ne?
Nicht, wenn man nicht blutgruppen möchte. Sie sind wirklich so ein, ich weiß es nicht, Sie haben, der Vater war Maler, glaube ich, aus Österreich. Sie haben in Deutschland, sind Sie geboren, Sie haben mittlere Reife gemacht, zweiter Bildungswert. Sie haben Maschinenbau und Fahrzeugtechnik studiert, waren bei Bosch sehr lange bei BMW, dann bei VW, sind jetzt der Chef. Durch und durch Autoindustrie und Auto begeistert. Würden Sie sagen, die Autoindustrie in Deutschland hat die beste Zeit hinter sich?
Nee, die beste kommt.
Wirklich?
Die beste kommt, ja. Das Auto wird sehr stark auch runtergeredet, aber es bleibt, das Auto wird nachhaltig, wird emissionsfrei, wird extrem sicher durch die Einbindung ins Internet, in die Cloud. Es verliert viele seiner negativen Eigenschaften, die es heute hat. Emissionen, es wird CO2-frei und damit hat es eine großartige Zukunft. Es gibt Millionen, Hunderte von Millionen von Menschen, deren größter Traum weltweit das Auto ist. Mhm. Also wir, ich glaube, wir haben eine gute Zukunft.
Sie glauben, die deutsche Autoindustrie hat eine Zukunft?
Ja, wir müssen natürlich uns schnell verändern, wettbewerbsfähig
bleiben.
Weil
ich lese ja immer von zwar noch Rekordzahlen bei Gewinn und Absatz, aber die Zulieferer melden zum Teil Insolvenz an. Es gibt Kurzarbeit, es gibt Stellenreduzierung, Stellenabbau. Das klingt jetzt nicht nach einer großen Vertrauen in eine große Zukunft.
Ja, die Autoindustrie hat immer Zyklen durchlebt. Und wir haben einen Rückgang weltweit etwa um 5%, 4,5, 5%. Bei VW können wir den ganz gut ausgleichen. Wir sind also etwa auf Vorjahresniveau. Unsere Umsätze steigen, die Gewinne steigen. Wir haben Gewinn in Marktanteile, also uns geht es in dem Umfeld relativ gut. Was uns, glaube ich, beschäftigen muss, ist der Wandel in der Technik, der Wandel zum Elektrofahrzeug und dann letztlich auch der Wandel hin, dass das Auto ein Softwareprodukt wird, ähnlich wie ein Smartphone heute. Mhm.
Das heißt also im Prinzip ein Computer mit einer Hülle drumherum, ja. Oder? Aber Sie haben auch gesagt, dass es Stellen kosten wird. 37.000 Stellen wird VW in den nächsten Jahren weltweit streichen?
Das stimmt die Zahl? Kann ich mir nicht vorstellen.
Nee. Sondern?
Nee, wir werden wachsen weltweit, sicher. In Deutschland, der Umbau zur Elektromobilität wird sicherlich ein paar Arbeitsplätze kosten.
Und das kostet, also ein paar?
Aber weltweit werden wir sicher wachsen.
Und was ist ein paar?
Ja, wir haben die Motorenwerke werden sicherlich schrumpfen in den nächsten Jahren. Dafür bauen wir aber Batteriezellfertigungen auf, zum Teil direkt neben unseren Motorenfertigungen. Wir werden natürlich produktiver werden in der Zeit, aber die am ersten umstellen, die sie am schnellsten sind, die innovativ sind, werden sicher auch die meisten Arbeitsplätze behalten.
Also Sie haben 300.000 etwa in Deutschland Arbeitnehmer und Verantwortung dafür. Wie viel davon werden also in 10 Jahren noch ihren Job haben?
Was ja, wir haben mit Abstand der überwiegende Teil. Wir verlieren vielleicht 10, 15, 20.000 Arbeitsplätze durch die Elektrifizierung. Ja. Insbesondere natürlich durch den Umbau des Antriebsstrangs. Also Verbrennungsmotoren gehen zurück. Batterieangetriebene Fahrzeuge brauchen etwas weniger Arbeitsplätze. Aber ich glaube, das trifft uns zu einer guten Zeit, weil wir gerade die geburtenstarken Jahrgänge haben.
Die Boomer, die
uns jetzt zunehmend auch verlassen, ausscheiden, in den Ruhestand gehen, sodass wir ohne Kündigungen diesen Wandel meistern werden.
Das heißt, Sie glauben, etwa am Ende sind Sie wieder mit 300.000 Arbeitnehmern da, aber Sie werden einfach in anderen Bereichen arbeiten und dazwischen gibt es eine Delle.
Ja, nicht unbedingt eine Delle. Der Umbau wird kontinuierlich stattfinden über die nächsten 10, 15 Jahre. Ist auch bereits besprochen und abgestimmt mit über Vorruhestandsprogramme, auch mit den Arbeitnehmervertretern. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den Wandel gut bewältigen werden.
Werden wir denn in 10 Jahren noch in der großen Menge selbst Auto fahren? Oder uns in ein Auto setzen, das ohne unser Zutun fahren kann?
Ja, meine Prognose ist schon, dass wir auch in 10 Jahren noch nicht zu 100% autonom fahren. Es wird länger dauern, als wir heute glauben. Die Technikentwicklung wird noch 3, 4 Hardware-Generationen brauchen. Aber dann werden die Fahrzeuge kontinuierlich sicherer werden, Aufgaben übernehmen, im Stau fahren, einparken, ins Parkhaus fahren, auf der Autobahn bei konstanter Geschwindigkeit fahren. Und in 10 Jahren kann es gut sein, dass wir überwiegend autonom fahren.
Und so ein Kerl wie Sie lässt dann die Hände vom Steuer und sagt,
ja, sehr gerne.
Mach du.
Ja, ich fahre auch heute ungern im Stau.
Wirklich?
Ja.
Na, schauen wir mal. Aber wenn das so ist, dann stimmt wahrscheinlich auch, was der Tesla-Chef Elon Musk sagt, dass Autos mit Verbrennungsmotor sind so letztes Jahrhundert wie Dampfmaschinen. Die sehen cool aus im Museum. Würden Sie ihm zustimmen?
Ja, sie werden uns schon noch eine Zeit lang begleiten, Verbrenner, aber
sie
durchsetzen
glauben,
werden sich alternative Antriebe.
Wann denn? Also wann?
Ja, beginnend im nächsten Jahr sehr massiv. Wir werden weltweit etwa 4% Elektrofahrzeuge absetzen.
Sie als VW?
Als VW, ja.
Aber wann wird es gar keine Verbrenner mehr geben? Also kein Benziner, kein Diesel mehr?
Das ist schwer vorauszusagen, weil das stark abhängt von der Regulierung. Es wird Länder geben, wo das schnell geht. Holland will ab 2030, Norwegen ab 2025. Bereits. Also das wird unterschiedliche Regionen geben. Es wird auch Länder geben, die noch lange Verbrennungsmotoren fahren.
Was ist mit Deutschland?
Wir brauchen bis 2030 etwa 30-40% Elektrofahrzeuge.
Und wann wird der Verbrenner dann in Deutschland obsolet sein?
Ja, das ist schwer vorherzusagen. Man kann den Verbrenner dann auch noch mit alternativen Kraftstoffen, ne? Also Prognosen über 10 Jahre zu stellen, ist wahrscheinlich schwierig. Aber um letztlich 2050 CO2-neutral zu werden, müssen wir 2040 auslaufen.
2040 auslaufen, also keine Neuzulassungen mehr 2040. Die Grünen sagen 2030.
Ja, es wird sehr schwer, weil der Umbau, wie Sie sagen, ist natürlich eine große Anstrengung für eine Gesellschaft.
Aber Sie finden es gut.
Ich finde es gut, das ist richtig.
Sie setzen auf Elektroautos. Ja. Warum? Wegen der Umwelt?
Ja, natürlich. Wir haben das Elektroauto mit nachhaltiger Energieerzeugung, also mit CO2-freiem Strom, ist die einzige Möglichkeit, das Fahren, die Mobilität CO2-frei zu machen und auch zu retten.
Wie viele Elektroautos haben Sie verkauft in diesem Jahr, VW?
Wir werden etwa 70.000 Elektrofahrzeuge verkaufen.
Verkauft haben in Deutschland?
Ja, weltweit.
Weltweit und in Deutschland?
In Deutschland etwa die Hälfte.
30.000 etwa werden sie in Deutschland verkauft haben. Ja. Ich habe gerade vom Kraftfahrbundesamt gelesen, dass 1,6% aller Autofahrer fahren elektrisch. Ja. Über 90% immer noch Benzin und Diesel.
Ja.
Das sieht jetzt nicht so aus, als ob die in 10, 15 Jahren diese Zahlen.
In China sind doch, das geht.
Glauben Sie das?
Natürlich, das geht. Wir werden mehr als eine Verdoppelung sehen im nächsten Jahr. Es wird sich jedes Jahr im Prinzip nahezu verdoppeln. Die Fahrzeuge kommen erst jetzt. Die Infrastruktur ist im Aufbau. Und wir sehen es dort in den Volkswirtschaften, die sich aufs Elektrofahrzeug eingelassen haben. Wir waren vor 2 Wochen bei unserem Importeur in Holland. Dort war über Jahre der Volkswagen Polo das meistverkaufte Auto. Seit 5 Monaten ist es Tesla Model 3. Mhm. Der Absatz ist 40% elektrisch. In Norwegen ist er 60% elektrisch. Die Infrastruktur ist da, das funktioniert. Es gibt Volkswirtschaften, die zeigen das.
Und was war das meistverkaufte Modell im November? Insgesamt von den Klassen aus gesehen? Was glauben Sie?
Von den Klassen aus gesehen dürften Golf, Diesel.
Nein, nein, jetzt nicht bei VW, sondern insgesamt in Deutschland. War das ein Kleinwagen, Mittelwagen oder war es ein...
Mittelklasse, würde ich sagen, ja.
Nein.
Nein?
Nein. Was haben Sie am besten verkauft?
Wir haben sicher Golf am besten verkauft.
Nicht die SUVs?
Nee, mit Sicherheit Golf ist unser vielleicht ein Tiguan, ja. Tiguan könnte etwa gleich auf sein. Aber Golf ist normalerweise etwa 30-40% an der Spitze.
Wie kommt es, dass alle sagen, E-Autos sind toll und dann kaufen einfach jedes dritte neu zugelassene Auto in Deutschland war jetzt im November ein SUV oder ein Geländewagen?
Weil die Welt in Deutschland noch nicht ready ist für die Elektrofahrzeuge. Wir brauchen die Infrastruktur, wir brauchen die steuerlichen Systeme. Es muss attraktiv sein für den Kunden. Das wird sich im nächsten Jahr ändern. Sie kennen das, was die Politik beschlossen hat, an Leitplanken für die Elektromobilität, starke Incentivierungen, steuerliche Vorteile. Es ist jetzt schon so, dass wir mehr verkaufen könnten. Ja, wir haben zum Beispiel.
Sie verkaufen noch mehr SUVs als Elektro.
Ja, wir müssen natürlich auch die Zukunft finanzieren und SUVs sind natürlich auch nicht alles SUVs in dem Verständnis, wie Sie es vielleicht ansprechen wollen, sondern das sind Autos, die etwas höher fahren. Der T-Roc zum Beispiel ist ein Golf, der etwas höher fährt, hat den gleichen Verbrauch, wird als SUV gerechnet, ist nicht ein unanständiges Auto.
Aber im Durchschnitt haben die einfach 25% durchschnittlich einen höheren Spritverbrauch als ein Mittelklassewagen. Ist das, was das Umweltbundesamt sagt, im Durchschnitt gerechnet von SUV und Geländewagen, sind man etwa in dem Bereich?
Ja, Geländewagen.
Was mich wirklich wundert, wenn Sie so
über... Im direkten Vergleich, Golf gegen jetzt den T-Roc, das ist also gleicher Fußabdruck, ist etwa 15% mehr Verbrauch.
Ist immer noch mehr. Was mich wundert, ist, wenn Sie sagen, ich bin so überzeugt von der Elektromobilität, warum sagen Sie dann nicht freiwillig, dann stelle ich halt keine SUVs mehr her.
Das bringt uns ja nicht voran. Wir müssen natürlich die Autos anbieten, die Leute kaufen. Sonst können wir die Gewinne nicht generieren und auch die Zukunft nicht finanzieren.
Also das heißt, Sie müssen einen Spritschlucker bauen, damit Sie die Gewinne machen.
SUVs sind nicht alles Spritschlucker. Naja. Die brauchen zum Teil etwas mehr. SUVs sind auch nicht alles große Geländewagen, sondern zum Teil kompakte Fahrzeuge, die so viel brauchen wie ein Golf.
Naja, aber Sie wissen, im Durchschnitt brauchen die natürlich einfach mehr, weil sie schwerer sind. Also warum sagen Sie
nicht, haben aber auch einen Dieselmotor oder einen Hybridantrieb, der braucht dann weniger, weil der Konzern natürlich diese Zukunft sich verdienen muss. Wir werden 33 Milliarden in den nächsten 4 Jahren in Elektromobilität investieren. Mhm. Das muss aus den konventionellen Fahrzeugen kommen. Natürlich auch aus SUVs, weil die Margen dort höher sind. Sonst setzen wir unsere Zukunft aufs Spiel.
Das heißt also, Sie warten darauf, dass die Politik Ihnen verbietet, bestimmte Dinge herzustellen. Ist das eine Lösung?
Die Politik wird uns das nicht verbieten, sondern die Politik setzt sicherlich die Rahmenbedingungen, damit Elektromobilität funktioniert. Okay. Ich glaube, dass die Politik erkannt hat, dass Elektromobilität der einzige Weg ist, die CO2-Ziele zu erreichen und hat deswegen parteiübergreifend, quer über alle Bänke und alle Ministerien, glaube ich, ein sehr kraftvolles Programm aufgesetzt, um der Elektromobilität beginnend nächstes Jahr und dann noch stärker 2021 zum Durchbruch zu werfen. Und Sie werden es sehen, das wird dann sehr schnell gehen, wenn der Nachbar oder der Bekannte Elektrofahrzeug fährt. Und die Leute sind auch sehr glücklich damit. Okay. Ja, von den Tesla-Fahrern kommt keiner zurück in ein konventionelles Auto.
Das ist keine gute Nachricht für VW natürlich, oder?
Ja, ich schätze, was Tesla macht, weil er uns natürlich auch zieht und anschiebt.
Also, ab nächstem Jahr gibt es Grenzwerte, die erreicht werden müssen vom CO2-Ausstoß der Flotte eines Herstellers. Dann sind sie ja gezwungen, nochmal umzustellen. Das heißt, sie verkaufen jetzt noch so viele SUVs, wie sie können, und nächstes Jahr dann
wir werden auch im nächsten Jahr SUVs verkaufen, so viele wie wir können, weil wir eben die Zukunft finanzieren müssen und das Geld verdienen, damit wir unsere Zukunft sichern können. Auch Elektrofahrzeuge werden viele SUVs sein. Es geht ja bei SUVs nicht um Geländefahren, sondern die Leute wollen höher sitzen.
Das ist wahr. Keiner fährt damit. Das ist ganz wenige. Herr Diess, VW hat bisher es geschafft, einfach Umweltauflagen, die gemacht wurden, nicht zu unterbieten, sondern einfach zu schummeln, um sie dann einfach gar nicht zu treffen. Mit der Abschaltvorrichtung, über die wir so viel gehört haben, das Thema scheint nicht vorbei zu sein. Es gab eine Durchsuchung bei VW jetzt im Dezember. Da geht es nochmal um einen neuen Motortypus, der auch eine Vorrichtung hat, die zumindest erkennt, ob der Wagen auf dem Prüfstand ist oder auf der Straße fährt. Sind Sie ganz sicher, dass Ihre Ingenieure nicht noch weiter betrügen?
Ja, bin ich ganz sicher. Wir haben
und alle, was, wenn die Staatsanwaltschaft in Braunschweig was anderes rausfindet?
Erstmal haben sich die Anforderungen, die Beurteilungskriterien an die Motoren über die letzten 4 Jahre dramatisch verändert. Mhm. Und wir haben in der gleichen Zeit alles aufgearbeitet, was wir an Problemen hatten.
Aber jetzt haben Sie ja wieder diese Untersuchung.
Ja, natürlich, das war auch sehr umfassend. Wir haben ja fast jeden Motor angefasst, nochmal neu programmiert. Und wir haben dann auch nach langen Diskussionen unsere Entwickler alle unterschreiben lassen, dass da keine Abschaltvorrichtung
ist. Die sind dann schuld, wenn es doch eine gibt?
Nein, das ist keine Schuld. Aber man muss natürlich auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man sowas nicht macht. Ich glaube, wir haben alles getan, dass wir wirklich guten Gewissens jetzt alles verkaufen können, was da kommt.
Aber warum brauchen Sie eine Vorrichtung, die erkennt, ob Sie auf dem Prüfstand sind und nicht auf der Straße?
Die braucht jedes Auto.
Warum?
Weil auf dem Prüfstand darf zum Beispiel das ABS nicht funktionieren, sonst würde das Auto runterfliegen.
Das ist aber was anderes, ein Bremssystem als eine Einspritzung.
Das ist was anderes. Dennoch hat jedes Auto eine Prüfstandserkennung.
Okay. Und Sie sind sicher, das wird nicht runterreguliert dann nochmal?
Da bin ich mir jetzt sicher, ja.
Okay. Und wenn nicht, dann nehmen Sie den Hut.
Dann nehme ich den Hut.
Oder, ich meine, ernsthaft, der Audi-Chef ist 3-4 Monate in Untersuchungshaft gewesen. Das ist kein Spaß.
Nein, das ist kein Spaß.
Sind Sie nervös?
Nein, ich bin nicht nervös.
Gut, schauen wir mal. Darf man eigentlich, um eine einfache Frage zu stellen, in China Geschäfte machen?
Man muss in China Geschäfte machen.
Egal.
Wir sind seit 35 Jahren in China. In China wird viel Wohlstand und Beschäftigung auch für Deutschland produziert. Und
man muss einfach die Augen zumachen.
Die Augen zumachen, aber man muss auch anerkennen, dass China in den letzten 20, 30 Jahren, seit wir da sind, 800 Millionen Menschen aus der Armut geholt hat und auch mittlerweile zum Motor der Weltwirtschaft geworden ist. Ohne China würden wir hier deutliche Lücken im Wohlstand haben.
Wie geht man mit den politischen Fragen um?
Wir arbeiten, wenn wir uns in unseren Aktivitäten auf Länder beschränken würden, die unserem moralischen Anspruch entsprechen, dann gibt es Statistiken, sind 5% der Länder, die in Demokratien oder der Menschen, die in Demokratien leben, die unserem Maßstab entsprechen. Sind vielleicht 20%, wenn man Osteuropa dazu nimmt, Türkei, vielleicht lateinamerikanische Länder, sind es 20%.
Dann können Sie keine Autos mehr verkaufen. Noch eine einfache Frage, ist Donald Trump eigentlich ein netter Kerl? Sie haben ihn getroffen letztes Jahr im Dezember.
Ist schon eine Weile her. Er ist sehr anspruchsvoll mit uns, hat uns aufgefordert, in Amerika.
Das nennt man so, wenn Strafzölle drohen.
In Amerika stark zu investieren, was wir machen, weil wir natürlich versuchen wollen, die Strafzölle zu vermeiden.
Ist er ein netter Kerl?
Ich hatte nicht so viel Kontakt mit ihm. Ich fand ihn ganz beeindruckend. Er ist sehr präsent, hat eine klare Position, auf die er will. Er ist sehr klar in seiner Ansprache.
Ist er ein guter Präsident?
Das darf ich nicht beurteilen.
Alle Fragen beantwortet er, aber die nicht? Das verstehe ich nicht. Also, was glauben Sie?
Ich glaube, in seinem Land hat er eine große Chance, wiedergewählt zu werden. Es gibt viele Amerikaner, die finden es richtig, was er macht. In der Welt wird er sicher kritischer gesehen. Er trägt sicher auch zu einer sehr großen Instabilität in der Weltwirtschaft momentan bei, was natürlich auch nicht gut ist für uns.
Schauen wir mal, wie es weitergeht mit VW und danken sehr herzlich für diesen Besuch. Herr Diess war zu Gast. Herzlichen Dank.
Dankeschön,
Herr Diess. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Vielen Dank. Frau Kessmann. apropos Personen, die die Welt bewegen, Personen des Jahres, Donald Trump gehört ganz sicher dazu, auch für Sie.
Ja, leider muss ich sagen, diese Aussage, er ist ein netter Kerl, also mir liegt der Mann wirklich auch im Magen, ich glaube vielen, weil er mit seinem Getwittere eine Verunsicherung ja auch der Welt schafft. Ich finde den Stil, andere Menschen derartig herabzuwürdigen, andere, die Politik machen, herabzuwürgen, passt dann auch, ja. Und auch eine Sprache zu finden, die so abfällig über andere ist, das finde ich furchtbar. Dann seine politischen Entscheidungen, ich meine, in Syrien dann rauszugehen und auf einmal wird die ganze Lage instabil und dann wundert er sich, dass seine Zack-Zack-Entscheidung, wie er das wohl früher ganz gerne gemacht hat, solche Auswirkungen hat auf andere Menschen und schwenkt mit der ganzen Meinung wieder um. Also das ist schon nicht nur ein instabiler Faktor, denke ich, für die Wirtschaft, sondern für die Welt.
Aber die Frage, die man sich ja auch in Deutschland stellen muss mit Blick auf die Zukunft ist, wenn er denn so ist, warum wird er denn gewählt? Und was sollen wir daraus lernen, Frau Käßmann?
Also ich habe meine Freundin in den Südstaaten besucht, in Atlanta, und die sagt, ich kann mir schon vorstellen, von den Nachbarn allen, wer alle Trump wählt, weil sie das Gefühl haben, America first, das ist jetzt aber mal Zeit und wir müssen doch wieder an uns denken und vor allen Dingen natürlich, sag ich mal, der weiße Mittelstand, untere Mittelstand, der Angst um die eigene Zukunft hat, glaubt, dass dieser Mann die Menschen versteht. Ich finde es immer, ich kann es schwer nachvollziehen. Ich glaube, auch Europäer können das schwer nachvollziehen, dass gerade so ein Multimillionär oder meinetwegen Milliardär die kleinen Leute wirklich gut versteht. Also ich glaube nicht, dass er die kleinen Leute wirklich gut versteht. Ich kann es nicht verstehen, warum die Leute ihn wählen. Ich kann es nicht verstehen.
Und trotzdem, Herr Küppers-Busch, seit fast 3 Jahren ist er jetzt im Amt und wirklich, es vergeht nicht ein Tag, es vergeht keine Woche, ohne dass seine Verfehlungen angeprangert werden von seinen Kritikern. Jetzt haben sie die größte Maschine aufgefahren, die man überhaupt auffahren kann, nämlich dieses Amtsenthebungsverfahren, und so wie das aussieht, es schadet ihm alles nicht, ganz im Gegenteil. Frustriert Sie das ein bisschen?
Ja, weil natürlich wir Männer jetzt mal nur längst im Chromosomensatz geguckt eigentlich weiter sein sollten. Aber
Jetzt sind es die Männer.
Es ist schon die Generation der Pflegelpolitik. Also der Rotzburschen, die sagen, offene Hose wählt mich trotzdem, und die sagen, boah, genau so scheiße sehe ich morgens auf, wenn ich aus dem Bett komme. Also deswegen glaube ich auch, wir haben beim Brexit gesagt, oh, jetzt stimmen die wahrscheinlich ab, ob sie für oder gegen den Brexit sind. Nein, Johnson hat einfach versprochen, dann ist Schluss mit dem Thema, es nervt euch, ändern wir das Programm, genauso wie Trump im Prinzip mit seinem Kabinett die ganze Zeit noch The Apprentice spielt, also diese Sendung, wo er Leute geheuert und gefeuert hat. Aber es gab kein amerikanisches Kabinett, wo in 3 Jahren so viel Ministerinnen und Minister rausgeflogen sind. Trump in seiner Weise, auch Johnson in noch anderer Weise, degutanterweise auch Strache, das sind Unterhaltungsformate. Wenn man sagt, so, wir haben jetzt gerade keinen Politiker, nehmen wir doch einen Kasper. Und es funktioniert.
Mhm. Sind Sie einverstanden,
nee.
Boris Johnson, den britischen Premier, in dieselbe Kategorie wie Trump zu stecken?
Nee, also ich finde, bei aller Kritik an Johnson, ich würde jetzt die beiden nicht nur, weil sie eine ähnliche Frisur haben, Johnson und Trump, eine Kiste stecken.
Männer mit Frisuren sind grundsätzlich verdächtig.
Das glaube ich Ihnen sofort, dass Sie das sagen.
Männer ohne sind Heino. Immer neidisch.
Nein. Also ich finde, man muss Boris Johnson schon zugestehen, dass er zum einen ein echtes Husarenstück dahin gelegt hat. Also der hat ja was gewagt und jetzt auch gewonnen. Ich halte den Brexit für eine Katastrophe, sowohl für Deutschland als auch für Großbritannien. Aber jetzt einfach nur auf Johnson einzuklopfen, der ist ja doch vom Intellektuellen, vom Bildungsbackground, vom Humor her, das ist eine ganz andere Nummer als Trump. Da sind wir uns wahrscheinlich einig.
Aber was er gewagt hat, ist das Parlament zu überfahren, zu sagen, hier scheiß Demokratie geht in Urlaub.
Ja, aber schauen Sie trotzdem, Herr Küppers-Busch, ich weiß, es liegt auch viel am Wahlsystem, aber er hat eine bemerkenswerte Mehrheit dafür bekommen. Ja, und ich finde jetzt immer nur auf Großbritannien, da quasi leicht arrogant herabzublicken, bringt auch nichts. Die EU muss sich auch mal fragen, woran es denn liegt, dass man diese freigeistigen Briten partout nicht binden kann. Ob es vielleicht auch an der Politik der EU liegt in Sachen Migration, in Sachen Bürokratie, in Sachen Einschreiten in nationalen nationale Souveränitäten. Also ich finde schon, dass da die EU jetzt sich auch mal selbst reflektieren muss.
Das ist jetzt die Ebene, die jetzt Großbritannien die EU anschaut. Sie haben im ersten Teil, als wir miteinander geredet haben, haben wir darüber geredet, wie sozusagen junge Leute dieses Jahr vorangebracht haben. Was mich wirklich interessieren würde, ist, wenn das stimmt, was Herr Küppers-Busch sagt, Frau Käßmann, dann ist ein nicht unerheblicher Teil der Wählerschaft, und zwar egal, ob es eben in Großbritannien oder in Amerika ist anfällig für jemanden, der sagt, so komm mal her, ich löse deine Probleme und übrigens kannst du dich dann wieder um dich selber kümmern. Wie gehen wir denn damit um?
Ich meine, das haben wir ja auch noch in anderen Ländern. Also das vom Typus her würde ich ja sagen, Erdogan, Putin, das sind ja alles solche merkwürdigen Macho-Typen, von denen ich auch dachte, ich habe gehofft, die sterben langsam auf. Also jemand hat mir neulich gesagt, das sei das letzte Aufbäumen des Patriarchats. Das wäre natürlich schön, wenn es das letzte wäre, aber ich finde, wir können nur damit umgehen mit demokratischen Mitteln, indem wir andere Typen wollen, dass wir demokratische Auseinandersetzung wollen und nicht dieses Haudegen-Prinzip. Mhm. Was mich am meisten stört, ist schon die Sprache und dass solche Leute, und da ist Boris Johnson auch nicht ausgenommen, mit Lügen durchkommen, die einfach irgendwas setzen und sagen, das ist die Wahrheit und die Leute glauben es ihnen. Also das ist schon ein dramatischer Verlust an Vertrauen in Wahrheit einfach auch und in Sprache, die von Respekt und Würde ausgeht.
Ist es nicht so, dass Sie wissen, das ist eine Lüge, aber es ist Ihnen egal? Hm. Frau Schröder?
Sie meinen jetzt Boris Johnson?
Ja, Johnson, Trump, man weiß, die erzählen nicht immer die Wahrheit und es ist eigentlich wurscht.
Ja, und sie kommen damit teilweise durch.
Also was macht man denn da? Also da hilft es ja nicht immer mit Aufklärung von Fake News oder sonst was zu arbeiten, oder?
Doch, das muss man. Also das muss man sowohl medial als auch das müssen die politischen Herausforderer. Aber sie müssen halt versuchen, das ähnlich charismatisch und auch nah am Bürger rüberzubringen und nicht quasi zu akademisieren.
Also der gute Populist ist gefragt, Herr Küppers-Busch. Ja. Sehen Sie einen in Deutschland?
Ja, das ist die Frage, ob wir uns jetzt einen Linkspopulisten, eine Linkspopulistin wünschen sollten, die dagegen kann und die dann mit der Wahrheit...
In Deutschland haben doch gar nicht so jemanden, oder?
...dann genauso lieblos umgeht. Nee, ich fürchte, wir haben bisher immer noch Glück gehabt. Also es gibt ja diese Theorie, dass die Deutschen eigentlich immer erotisch unbesetzte Figuren wählen. Ne? Dass dieser große und vernichtende, tödliche...
Das sagen Sie jetzt über Gerhard Schröder?
In den Arten. Es kommt noch schlimmer. Wenn dass die Deutschen sich einmal wegtraumatisiert haben mit Hitler, mit dieser Liebe, mit dieser religiösen Figur. So, und seitdem wird Adenauer gewählt, der war zu alt für alles, oder Kohl, das bisschen Sex kann ich auch essen, solche Figuren werden. Da muss man leider sagen, auf ihre Weise passt Frau Merkel, und ich bin dafür, sie zu klonen gerecht. Und zu sagen, wir brauchen eine 30-jährige Merkel gegen diese Jungs. Das auf jeden Fall, weil ihre Strategie, 8 Züge vorauszubesetzen, die Fakten im Auge zu haben und zu sagen, okay, tanz dich leer, mach dich wichtig, und wenn du fertig bist, bin ich immer noch wach. Also dieser Politiktyp, den bräuchten wir jetzt eigentlich mehr als am Anfang ihrer Amtszeit.
Aber das war das letzte Jahr, in dem Angela Merkel wirklich da war, Frau Schröder, um mal über eine...
Gute Frage. Alles gute Fragen, aber die jetzt.
Ich habe im Moment jetzt wieder das Gefühl, nachdem ich mal dachte, die Große Koalition wird das Jahr 2019 nicht überstehen, dass sie jetzt doch wieder gute Chancen hat, bis 2021 zu halten, auch mit Angela Merkel. Ich kann darüber aber jetzt ehrlich gesagt auch keine Euphorie entwickeln, denn die beiden Parteien sind zwar und vor allen Dingen auch die SPD aus einer gewissen staatspolitischen Raison da reingegangen. Dafür gebührt vor allen Dingen der SPD, die wusste, was sie sich damit antut, Respekt. Aber dennoch finde ich, dass das bisschen an Gemeinsamkeiten, was noch da war, ist aufgebraucht. Und es ist einfach schon auch für die Bürger problematisch, wenn so viele Punkte einfach nicht mehr angepackt werden, weil einfach kein Konsens mehr herzustellen ist.
Frau Schröder, die Frage von Frau Maischberger war die nach Frau Merkel.
Ja, aber die ist ja mit der Großen Koalition verbunden.
Wenn Sie sich das jetzt mal angucken, Kramp-Karrenbauer oder Friedrich Merz oder Laschet oder... Kommen Sie nicht langsam in das Stadium, wo Sie sich sagen, können wir Sie nicht bitten, noch ein bisschen weiterzumachen? Wer ist denn Ihre Kanzlerkandidatin?
Das werden wir dann sehen. Wir haben zumindest Vorsitzende.
Wenn wir das dann sehen werden, könnte es Frau Merkel sein? Jetzt für Sie persönlich mal so, als Staatsbürgerin?
Kann es Frau Merkel sein? Als
Ob Sie sich wünschen, dass Frau Merkel
Sie wollen jetzt darauf hinaus, dass Merkel 2021 wieder Kanzlerkandidatin wird.
Haben Sie jemand
wird.
Besseres?
Das ist eine interessante These. Ich glaub,
haben Sie jemand Besseres? Jetzt nehme ich mal seine Frage auf. Haben Sie jemand Besseres in der CDU?
zumindest mal hat Herr Küppersbusch eben einige genannt. Ich kann, bei der SPD gibt es bei Weitem nicht so
einen Reihen. Es gibt ein Triumvirat, Sie haben es gehört, Herr Küppersbusch. Und damit verlassen wir diese Ebene der Parteipolitik.
Außerdem haben Sie Jens Spahn und Michael Kretschmer vergessen. Da haben wir schon fünf.
Ja, ich bin mehr Frauenförderer.
Ja, das dachte ich. Frau Kessmann, während die Große Koalition sich verhakt in innenpolitische Streitigkeiten, gibt es eine Entwicklung, die dieses Land auch geprägt hat. Die passiert im Netz. Es geht um verbale Gewalt im Netz und es geht darum, dass diese verbale Gewalt offensichtlich in der Lage ist, dann in die Realität zu springen. Mhm. Es gab den Anschlag auf den Regierungspräsidenten in Hessen, Walter Lübcke, und es gab das versuchte Attentat auf die Synagoge in Halle. Haben Sie das Gefühl, dass da tatsächlich etwas, was im politischen Raum gedacht wird, dann auch von Parteien transportiert wird, zu solchen Handlungen führt und dass das Ja dafür steht?
Also ich habe versucht, das vorhin ja schon mal zu sagen, dass ich denke, dass eine Sprache, die Menschen herabwürdigt, abfällig ist, immer zu Grenzen überschreitet und sagt, das wird man doch in der Meinungsfreiheit noch mal sagen dürfen. Der Antisemitismus, den wir im Moment erleben, der sich sprachfähig macht, über die Juden zu reden, sowas führt irgendwann, fürchte ich, auch zu gewalthaltigen Handlungen. Und ich muss mal sagen, dass in Deutschland eine Synagoge angegriffen wird, im Jahr 2019. Und wenn diese Tür nicht gehalten hätte, es hätte 51 Tote geben können, die eine religiöse Feier abgehalten haben. Das ist dramatisch für mich auch für dieses Jahr. Und der Mord an Herrn Lübcke, muss ich sagen, muss ja zu Erschrecken führen. Die NSU-Morde, das war der eine Teil. Und ich weiß, dass viele NSU-Opfer ja auch sagen, das habt ihr nicht so wichtig genommen wie das. Aber ein amtierender Politiker, der mit seinem Leben dafür bezahlt, dass er sich in der Flüchtlingsfrage positioniert hat, das muss zu Erschrecken führen. Und ich wünschte, dass die Hetze ins Netz setzen, die aber auch öffentlich mit Hass reden, dass die sich das zu Herzen nehmen und fragen, bin ich mitverantwortlich?
Wer soll das sein?
Also ich denke schon, dass wir bei vielen AfD-Politikern erleben, wie sie über andere reden, dass man den Nationalsozialismus ja tausendmal zitiert worden als Vogelschiss der Geschichte bezeichnet, das Mahnmal für Millionen ermordete Juden als Mahnmal der Schande bezeichnet, das finde ich erschreckend. Ich finde, das ist ohne Anstand und das ist auch geschichtslos, würdelos und absolut respektlos. Mhm. Ja.
Herr Köppnis-Busch, das ist auch das Jahr, in dem die AfD im Osten große Erfolge gehabt haben. Wurde die AfD gewählt wegen oder trotz Björn Höcke und Andreas Kalbitz?
Beides. Beides. Also das funktioniert so vexierbildhaft, dass die einen sagen, na, ihr habt doch gehört, der Gauland immer eine schöne Hundekrawatte, 40 Jahre in der CDU, das kann kein schlechter Mensch sein. Wie ja überhaupt auch Herr Brandner 30 Jahre und Herr Glaser 40, also die älteste der Altparteien ist die AfD. Das ist im Grunde der, sagen wir mal, Seniorenheim von der CDU. Aber bitte, alle finden das ganz toll. Und andere wählen das, ja, der Höcke, der muss sich ein bisschen verstellen, aber es ist ein Nazi wie wir, den können wir wählen. Also das ist eine FPÖ-Strategie übrigens, die Haider auch immer so vorgemacht hat.
Frau Schröder?
In der Analyse hat Herr Küppersbusch absolut recht.
Das wollte ich doch einmal heute Abend erleben, dass Sie sich gegenseitig recht geben. Das
mögen uns auch nicht so.
Es gab mal eine Bundesfamilienministerin, die die Etats von Initiativen, die sich für gegen Rechtsextremismus wenden und die versucht haben, Nazis zurückzuholen, zusammengekürzt hat.
Das war nicht ich.
Nicht Sie? Nee. Gut, dann ändern wir das in Ihrem Wikipedia-Eintrag.
Nee, da haben Sie den falsch gelesen. Gucken Sie nochmal nach.
Also das würden Sie also heute erhöhen?
Ich habe gesagt, was ich gesagt habe, ist, dass die Gelder alle genauso erhalten bleiben, aber wir auch was gegen Linksextremismus und Islamismus machen wollen. Denn es gibt keine guten Extremisten, Herr Küppersbusch. Da sind wir uns doch hoffentlich einig.
Alles klar. Ich merke, das ist noch ein...
Sehr nett,
vielen Dank. Dass es ein Thema sein wird, das uns im nächsten Jahr begleiten wird. Frau Kessmann, eine kurze Antwort. Glauben Sie, ich stelle Ihnen jetzt mal die Angela Merkel-Frage. Glauben Sie, Frau Merkel wird den Rest des Jahres noch Kanzlerin sein?
Ach, kann ich mir durchaus vorstellen.
Und Sie, Frau Schröder?
Ich habe ja schon gesagt, im Moment habe ich wieder das Gefühl, dass die Große Koalition hält.
Das heißt, sie bleibt bis zum Rest des
Jahres. Und damit auch Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Das ist ja ein gewisser Sinnzusammenhang, der da besteht.
Keine Neuwahlen im nächsten Jahr, Herr Küppersbusch?
Seit ich Frau Kramp-Karrenbauer so zuhöre, stehe ich auf die Merkel.
Okay, vielen Dank für die Einschätzung bis hierher. Danke meinen Kommentatoren. Wir müssen
uns noch was aufheben fürs nächste Jahr, worüber wir da noch weiter reden können, wollen aber jetzt Ihnen noch einen der Menschen dieses Jahres tatsächlich hier begrüßen. Er ist deshalb ein Mensch des Jahres, weil er einen der größten Medienskandale beinahe im Alleingang aufgeklärt hat gegen den anfänglichen Widerstand seiner Chefs. Und es ging dabei nicht nur um die Wahrheit, es ging dann auch irgendwann mal um seine berufliche Existenz.
Dezember vor einem Jahr. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel erschüttert mit einer Enthüllung in eigener Sache die Medienwelt. Der Journalist Klaas Relotius hat viele seiner preisgekrönten Reportagen und Interviews erfunden.
Gelogen und betrogen, dass sich die Balken biegen. Immer wieder über Jahre.
Der Begriff Spiegel-Affäre bekommt in diesen Tagen eine neue Bedeutung.
Den Fälschungsskandal aufgedeckt hat ausgerechnet ein Kollege von Relotius. Juan Moreno, dem Reporter, fallen bei einer gemeinsamen Recherche Ungereimtheiten auf. Er bemerkt viele Details, die nicht stimmen können. Moreno wird misstrauisch und informiert die Spiegel-Chefredakteure. Doch niemand glaubt ihm, ganz im Gegenteil. Ein Vorgesetzter warnt ihn. Juan, ich möchte einmal festhalten, worum es hier geht. Entweder richtest du gerade einen Kollegen hin oder du richtest dich selbst hin. In seiner Verzweiflung entscheidet Juan Moreno, Klaas Relotius auf eigene Faust hinterher zu recherchieren. Es geht um seine eigene Glaubwürdigkeit und um seine Existenz.
Und jetzt ist er hier zu Gast. Herzlich willkommen, Juan Moreno. Freut mich, dass Sie da sind. Das ist ja schon ein spitzer Satz, wenn der Chef einem sagt, ich hoffe, du weißt, was du da tust. Entweder ist es eine Hinrichtung, entweder ist es die des Kollegen oder ist es deine sein.
Ich ging davon aus, es ist meine, ja.
Wie haben Sie darauf reagiert?
Also in dem Moment, glaube ich, würdevoll.
Am Telefon?
Ja, also man will sich ja nicht da komplett irgendwie, will man nicht zusammenbrechen. Es war schwieriger danach. Nachdem wir aufgelegt hatten, bin ich tatsächlich... Ich bin nicht normalerweise nah am Wasser gebaut, aber das ging mir schon sehr nah, weil ich einfach gemerkt habe, dass das einfach eine, ich glaube, ich habe es mal gesagt, eine sehr dicke Wand war, gegen die man da rennt. Und ich hätte es vor allem auch nicht erwartet, weil man sich ja genau überlegt, wenn man dem Chef so eine Bombe mitteilt, wie man das so erklärt, dass er jetzt einen nicht für komplett verrückt hält. Und ich fand mich eigentlich relativ überzeugend bis zu dem Zeitpunkt. Aber
das, und dann sagte er Ihnen, das wird vielleicht deine Hinrichtung, da hängt die berufliche Existenz daran.
Es ist eine kleine Branche, also es gibt ja nicht so wahnsinnig viele. Das, man muss ja auch wissen, Klaas Relotius war der Superstar der Branche.
Ja, erklären Sie es mal, weil viele, die den Spiegel sogar gelesen haben, kannten diesen Namen gar nicht, weil das natürlich nicht immer bei jedem... Artikel groß und prominent, aber was?
Ja, er ist halt, also das ist ja auch so eine, das ist ja wirklich innerhalb der Branche dann auch so eine Spezialbranche. Das sind die Kollegen, die lange Reportagen schreiben, die lange Texte schreiben. Und er war so ein junger Star, der wahnsinnig viele Preise gewonnen hat, der unglaublich viel positive Reaktionen von Lesern erhalten hat und mit unglaublichem Zeug ankam. Also der war, wie sich herausgestellt, hat er sich das ausgedacht, aber er war der einzige weltweit, der mit den Eltern von diesem Footballer gesprochen hat, der sich bei der amerikanischen Hymne hingekniet hat.
Im Protest gegen Trump.
Und der genau, Colin Kaepernick, der hat versucht, die New York Times an ihn ranzukommen, also die sämtliche amerikanische Medien, weil die Eltern weiß sind, der Footballer ist schwarz und adoptiert und alle dachten, das ist eine interessante Geschichte. Keiner kam an ihn ran. Der Spiegel hatte weltexklusiv die Eltern. Das hat er sich halt ausgedacht. Und der kam immer wieder mit so unglaublichen Geschichten. Und er sollte ja auch mein Ressortleiter werden. Das heißt, als mein Chef diesen Satz sagte, ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht, aber sollte Klaas Relotius gewissermaßen mein Vorgesetzter werden, der Chef, der mir das sagte, sollte Blattmacher werden und der Mann, der ihn eingestellt hatte, sollte Chefredakteur werden. Und dann, ist
und dann kommen Sie daher und sagen, der Kerl lügt.
Ja, damit bricht halt so ein ganzes Kartenhaus zusammen, ja.
Sie haben gesagt, der lügt, das ist ja auch so ein Moment, man schwärzt einen Kollegen an.
Ja, sowas macht man nicht. Nee. Also ich bin ja auch kein Journalistenpolizist, der jetzt von Natur aus so immer guckt, ja, was recherchiert doch mal nach, was die Kollegen geschrieben haben, stimmt das auch? Es passte einfach nicht. Wir haben zusammen einen Text geschrieben und ich habe seine Zulieferung gelesen Und da ich in der Gegend, er war in Amerika.
Also das muss man sagen. Ja. Also Sie sollten mit ihm gemeinsam einen Text schreiben. Es ging um die Flüchtlingsgeschichte an der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Sie beiden sollten schreiben, Sie sollten sich quasi dem Trek anschließen, der also aus Mexiko Richtung Amerika geht, richtig, und eine Flüchtlingsfamilie oder eine Flüchtlingsfrau oder einen Flüchtlingsmann porträtieren. Und er sollte sich von der anderen Seite mit einer dieser, die gibt
Bürger
es ja tatsächlich, die Bürger wären, die da bewaffnet auf eigene Faust Flüchtlinge beim Grenzübertritt vom Grenzübertritt abhalten sollen. So, das sollten Sie zusammen schreiben. Was genau hat Sie denn am Anfang in so einen Zweifel gebracht?
Verschiedene Dinge. Zum einen das Tempo, mit dem er es geschafft hat, diese Bürgerwehr zu, man kann sagen, infiltrieren. Diese Bürgerwehren sind normalerweise nicht dafür bekannt, sehr
pressefreundlich
zu sein, um es gelinde auszudrücken. Und er hatte, das wusste ich, 3 Tage Zeit, damit ihm das gelingt. Und es ist nicht nur gelungen, die haben vor allem, ja, eigentlich 2 Protagonisten haben komplett aufgemacht, haben erzählt, welche Straftaten sie begangen haben. Also sie haben Leuten, Flüchtlingen, die durch die Wüste in Arizona marschiert sind, das Wasser weggenommen. Das ist ein glatter Mordversuch. Sie haben ihnen Kokain, weil nach der Beschreibung dieser Bürgerwehren, die alle Kokain dabei hatten, das Kokain weggenommen. Und vor allem am Ende haben sie Klaas Relotius, diese Bürgerwehren, dabei zuschauen lassen, wie sie mutmaßlich einen erschießen. Und ich bin eine Weile Reporter und weiß, wie schwer es ist, Menschen dazu zu bekommen, dass sie in Anführungszeichen aufmachen, dass sie einem Dinge erzählen, die sie nicht sofort erzählen möchten. Aber dass man in 3 Tagen es schafft, dass sie einen Mordversuch gewissermaßen live dabei erleben darf, das hat mich dann schon gewundert.
Es hat Sie stutzig gemacht. Aber
und vor allem hat mich stutzig gemacht, dass man genau diese Szene, nämlich am Ende dieses Textes, schießt der eine Protagonist dieser Geschichte ins Dunkle und es ist klar, er schießt einen Flüchtling, dass das in der ersten Fassung nicht dabei war. Also wir kriegen eine Zulieferung, also ich bekomme eine Zulieferung und diese Szene ist nicht dabei. Und ich kann Ihnen versichern, wenn ich sehe, dass jemanden erschießt, dann ist das definitiv nicht eine Szene, die ich vergesse aufzuschreiben. Und in dieser Situation merkte ich, da passen die Dinge nicht. Und dann fing ich an, ein bisschen zusammenzuzählen, die Punkte, die mich störten. Und dann, also auch so Kleinigkeiten, dass der Protagonist eine Tochter hatte, er arbeitslos ist, die Tochter ist aber kokainabhängig, weil ein Flüchtling sie kokainabhängig gemacht hat.
Wann hatten Sie denn quasi das erste Ding, wo Sie sagten, das ist ein Beweis?
Ich hatte starke Indizien. Ich habe gesehen, dass das Foto, das wir benutzt, das der Spiegel gedruckt hat und von dem es hieß, dass der Mann einen bestimmten Namen hat, dieses Foto kam mir bekannt vor, weil es einen berühmten, für den Oscar nominierten
Dokumentarfilm
gibt und da hieß der Mann halt anders. Und da fragte ich mich.
Haben Sie Relotius dann gefragt und haben gesagt, wie kommt das, dass dein Kerl?
Ich habe meinen Chef das gesagt. Der Spiegel hat eine Dokumentarabteilung, dem habe ich es gezeigt und dann habe ich dem Chef.
Dokumentar heißt, die überprüfen alle Artikel auf die Richtigkeit.
Genau. Und dann habe ich meinem Chef gesagt, also wir haben ein Foto gedruckt, da heißt, hat der Mann diesen Namen und die New York Times hat dasselbe Foto gedruckt und da hat der Mann einen anderen Namen. Also entweder irrt sich das größte Nachrichtenmagazin Europas oder die größte Zeitung der Welt. Mhm. Aber irgendwas passt nicht. Und das sind meine, naja, Beweise, es sind halt sehr starke Indizien, dass da was nicht stimmt. Aber
wie hat der Spiegel reagiert?
Sie haben es ja vorhin vorgelesen. Also man hat mir nicht geglaubt.
Wie hat Herr Relotius reagiert?
Ich habe mit ihm telefoniert und das Interessante ist, wenn man im Umfeld von Relotius recherchiert, das habe ich nachher für ein Buch ja gemacht, dann beschreiben ihn alle gleich. Das ist wirklich frappierend. Alle beschreiben ihn als sehr freundlichen, gewinnenden, angenehmen Menschen. Ich habe ihn in diesem Gespräch sehr, sehr anders erlebt, sehr scharf.
Ja, klar.
Sehr. Ich habe ja nicht gesagt, du lügst. Ich habe nur gesagt, ich verstehe es nicht. Mhm. Aber natürlich, er wusste, dass er lügt. Aber
es war ja so, dass der Spiegel sehr lange geglaubt hat, Sie lügen und er nicht. Und dieses Gespräch hat stattgefunden am Telefon und da hätten Sie dann auch auflegen können und sagen können, okay, ich lege mich da mit dem Falschen an, ich lasse die Finger davon. Die Geschichte wird jetzt gedruckt. Stattdessen sind Sie nach Amerika gefahren auf eigene Faust und haben die Beweise gesucht.
Es wurde dann so ein Heldennarrativ kreiert, Moreno, der dann voller Überzeugung als Journalist für die Wahrheit kämpft. Also mich hatte schon sehr genervt, aber jetzt rein aus Egoismus, wenn man sowas sieht und ich die Klappe halte, dann hätte ich für immer hoffen müssen, dass Klaas Relotius nie erwischt wird, weil ich bin Komplize in dem Moment. Und beim ersten Anzeichen, dass er vielleicht gelogen hat, hätte ich beten und hoffen müssen, hoffentlich kommt das nie raus, denn mein Name steht über diesem Text. Und wenn jemand fragt, wie kannst du denn glauben, dass er jemanden am Ende erschießt, du hast doch den Text mit ihm geschrieben, hätte ich ziemlich blöde Fragen beantworten müssen.
Sie sind nach Amerika. Wir haben ein Foto gesehen, da sind Sie bei dem einen, den er porträtiert. Sie stellen fest, Relotius war nie da gewesen. Er hat nie mit diesen Menschen geredet. Er hat eine Figur genommen, die in einem anderen Artikel aufgetaucht ist, hat sie in seinen geschrieben. Sie haben die Aussage auf Band gehabt. Sie haben quasi alle Fakten recherchiert, sind zurück nach Hamburg. Hat man Ihnen sofort geglaubt dann?
Nein. Nein. Also man hat mir nicht geglaubt.
Das heißt, also man hätte Ihnen gesagt, du hast deinen Informanten bezahlt oder
was? Nein, Sie müssen ja verstehen, was passiert. Also ich komme dort mit der größtmöglichen Bombe. Das ist, der Spiegel ist ein Laden, da steht an der Wand, sagen, was ist. Das ist, was dieser Laden macht.
Das hat er produziert, auch mal gesagt, ja.
Er produziert Wahrheit. Und ich komme mit den Worten, der Mann, den ihr intern Jahrhunderttalent nennt, lügt. Da sträubt sich wahrscheinlich alles in einem. Und ich war faktisch entlassen worden. Man hatte mir nicht geglaubt. Und ich komme jetzt plötzlich mit diesem Beweis von zwei, bei allem Respekt, Hillbillies, die bei allem Respekt auch genauso aussehen und die dann erzählen, dieser gutersehende, charmante Hanseate sagt nicht die Wahrheit. Mhm. Und dann hat man im Zweifel halt ihm geglaubt und nicht mir.
Am Ende ließen sich die Lügen nicht mehr aufrechterhalten. Am Ende war es dann auch so, dass tatsächlich auch Relotius zugeben musste, er hat gelogen. Wenn Sie sagen, ich meine, er hat ja Dutzende Artikel geschrieben, Interviews geführt, Reportagen. Wie groß ist der Teil dessen, der frei erfunden ist, zum Teil erfunden? Oder ist es umgekehrt leichter zu beantworten?
Nein, es ist umgekehrt leichter zu beantworten. Ich glaube, es gibt eine Handvoll von Texten beim Spiegel, es ist knapp 60, würde ich sagen, die verifiziert wurden und der Rest,
wo er nicht gelogen hat.
Ja, und der Rest ist journalistisch komplett wertlos.
Warum hat er das getan?
Das müssen Sie ihn fragen, aber ich kann Ihnen vielleicht erklären, warum die, und das muss man immer dazu sagen, es waren auch viele Leser, die das mochten. Der hat in seinen Texten die Leute so ein bisschen in den Arm genommen. Also der hat zum Beispiel über Syrien geschrieben und dann gab es eine Geschichte über einen kleinen Jungen, der vermeintlich mit einer Schmiererei den Syrienkrieg
ausgelöst hat.
Und wenn man als Zuschauer oder als Leser Syrien hört, dann ist das alles wahnsinnig komplex. Man muss sich im Grunde, um Syrien, den Syrienkrieg und den Konflikt zu verstehen, sich mit amerikanischer Außenpolitik, mit der Minderheitenproblematik in dem Land auskennen. Das ist wahnsinnig komplex. Und dann kommt jemand, der erklärt einem auf 7, 8 Seiten diesen Syrienkrieg auf eine ganz einfache, sehr eingängige, kurzgeschichtenartige Weise. Und am Ende hat man das Gefühl, ich habe es verstanden, B, es ist nicht so wahnsinnig kompliziert und guck mal, wie niedlich ist der kleine Junge. Und das ist eine Art, Nachrichten zu transportieren und Meldungen und ein Verständnis von der Welt zu schaffen, dass das sehr ankommt bei den Leuten, weil es einfach wahnsinnig kompliziert ist. Und, und er hat, das ist ja eine andere Kritik, die man an ihm hatte, er hat viele latente Vorurteile bedient. Also in den USA hat er Texte geschrieben, da waren die Amerikaner, wenn man sich diese Texte durchliest, tendenziell Blödköppe, weil sie Donald Trump.
Das heißt, er hat im Prinzip das geschrieben, was die Leser gerne lesen wollen.
Was er gedacht hat,
ja. Und deswegen war er auch so erfolgreich. Dann kommen Sie daher, zerstören den ganzen Nimbus. Er selber schreibt, er hat sich jetzt zum ersten Mal geäußert, dass er tatsächlich eigentlich einen krankhaften Realitätsverlust hat. Ist der Mann einfach krank?
Er sagt, dass er krank sei, aber ich wäre ein bisschen vorsichtig, weil er hat auch gesagt, er hat einen Fehler gemacht und in dem Zusammenhang wurde auch gesagt, dass er sich seiner Verantwortung stellt. Also einen Fehler hat er nicht gemacht. Ein Fehler ist, wenn Sie meinen Namen falsch aussprechen. Ein Fehler ist, wenn Sie beim Rückwärts einparken, Sie haben meinen Namen nicht falsch ausgesprochen. Also, aber das, wenn Sie beim Rückwärts einparken, den Nebenmann anteilen. Er hat über Jahre betrogen. Und er hat sich auch nicht seiner Verantwortung gestellt, sonst würde nämlich er hier sitzen und nicht ich. Und dass jemand notorisch lügt, heißt nicht, dass er nicht weiß, was er tut. Wir haben vorhin über Donald Trump gesprochen. Also ich finde, es kann sein, dass er jetzt sagt, dass er krank ist, aber ich nehme ihm nicht ab, dass er deswegen nicht weiß, was er gemacht hat. Dafür war das einfach wirklich über Jahre sehr dezidiert, sehr genau und sehr genau analysierend, was ankommt, was man schreiben muss, um bestimmte Effekte zu generieren.
Eine Geschichte, die in dieser Zeit passt und uns alle daran erinnert, dass wir nicht nach den einfachen Antworten und gut klingenden Geschichten gucken sollen?
Es ist nie einfach, das wissen Sie selbst, das weiß jeder. Jeder weiß, dass es eben nicht einfach ist. Ich weiß, man kann eine Kneipe relativ schnell so in den Griff bekommen durch einen kernigen Spruch, aber es ist nie ganz simpel. Und wenn man dann anfängt, sich mit Leuten zu unterhalten, als Reporter irgendwo rausgeht, dann merkt man, man kann noch so viel vorher zusammen googeln und sich ausdenken, es ist immer anders. Mhm. Wenn man dann vor Ort ist, dann ist der AfD-Wähler halt nicht der Holzkopf, den man sich vorher überlebt hat. Und der vermeintliche Samariter hat eben auch Macken. Ich glaube, das ist eigentlich trivial.
Eigentlich eine triviale Sache, aber ein gutes Wort zum Schluss auch von diesem Jahr. Vielen herzlichen Dank. Juan Moreno, danke für Ihren Besuch. Wir sind am Ende dieser Sendung. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir sind am 15. Januar wieder da. Und jetzt kommt die Tagesschau. Schönen Abend noch. Wiedersehen. Dankeschön.